Ah ja. Es geht nicht. Falle abreißen, alles abreißen. Zerstören. Kaputt machen. La 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 la. La la la. Toll, danke. Ja, jetzt kann ich ja wieder gehen. Ist ja alles in Ordnung hier. Guten Abend. Krasses Echo, ey. Ja, der Remscheider an sich ist unfreundlich. Amen. Gut, aber wer kommt denn hier aus Dünn? Nix gegen Dünn, aber... Ja, nix, so... Dünn, Dünn, Dünn. Wie viele Einwohner hat Dünn? 3000. Okay, also ich schätze einfach mal, Dünn ist so eine der Ortschaften, wo noch mindestens 1000 Leute fehlen, bevor sie einen Punkt auf der Landkarte kriegen.
Im Gegensatz zu dir und dein
Hardcore, ne? Die Stadt, aus der ich komme, hat 36.000 Einwohner, ungefähr. Ja, ne? Also ich meine, da ja. Also, ich meine, ihr müsst euch ein bisschen zurückhalten. Ich meine, die Leute aus ganz Deutschland hören unsere Predigt-MP3s und was sollen die denken über euch, wenn da die ganze Zeit solche Sprüche drauf sind auf den Predigten? Echt, das wirft einfach nur ein schlechtes Licht auf euch und damit auch auf mich. Ich denke, was macht der da? Entschuldigung, ich habe einen Clown heute gefrühstückt und ja, ich weiß, also nein, bitte nicht sagen jetzt. Bitte, bitte, bitte sag jetzt keiner, dass er wie er geschmeckt hat. So, die sind einfach peinlich. Lukas 17. Kennt ihr den barmherzigen Samariter?
Nein.
Also die einen oder anderen von euch werden den barmherzigen Samariter kennen, aber der steht nicht in Lukas 17. Sondern in Lukas 17, das hat mich total erschüttert. Also das war, habe ich letzten Sonntag festgestellt, ist die Geschichte vom dankbaren Samariter. Heißt ja der dankbare Samariter. Und ich hatte, was anderes gesucht und war dann fassungslos über den dankbaren Samariter. Auf dem Weg. Und es ist eine total ernste Predigt, ne? Es geht um was total Trauriges. Wirklich. Ohne Scheiß. Ja. Halleluja. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind denn die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Weiß jemand, welchen Kirchenfeiertag wir letztes Wochenende begangen haben? Am Sonntag, den 5.10. Erntedankfest, wow. Alex Geburtstag, dann auch. Nee, ich habe nämlich woanders gepredigt am Wochenende und war ganz überrascht, da lagen überall Kürbisse rum und so und ich dachte so, ja, wäre vielleicht so eine regionale Sitte. Und Weintrauben und Brotlaibe und so. War da schon ganze Wochenende da und ich bin einmal dann, bin ich da so Augen zu betend durchgegangen und bin über einen Brotlaib gestolpert und war peinlich. hat zum Glück keiner gesehen. Die anderen hatten die Augen auch alle zu und dann schnell wieder alles aufbauen können. Nee, aber dann habe ich dann erfahren, dass es halt Erntedankfest ist, wo man halt Dankbarkeit zeigt. Und deswegen habe ich auch über diese Verse gepredigt, weil da auch Dankbarkeit drin vorkommt. Habe ich glücklicherweise vorher schon gewusst, obwohl ich ja gar nicht wusste, dass es mit den Kürbissen zu tun hat. Aber das war so vorauseilende, prophetische Vorwissen ungefähr. Also Jesus geht durch Galiläa und er sieht von Ferne 10 Aussätzige. Und Aussatz war also was ganz Schreckliches. Ich bin froh, dass es in Deutschland keinen Aussatz gibt. Die Krankheit gibt's immer noch, die heißt bloß nicht mehr Aussatz, sondern mittlerweile heißt die Lepra. Und Lepra ist also eine tödliche Krankheit. Ich glaube, mittlerweile kann man sie medizinisch behandeln und hat sie auch schon ziemlich eingedämmt. Aber wenn du Lepra hattest, gerade damals, wie war das also das absolute Todesurteil? Und es hieß, dass du keine Chance hast, da aus dieser Nummer wieder lebend rauszukommen. Ist auch noch eine sehr unangenehme Krankheit. Meinst du es nicht? Ist auch noch eine sehr unangenehme Krankheit, also man stirbt nicht angenehm, sondern man also geht bei lebendigem Leib kaputt sozusagen und verliert Körperteile und kriegt faulige Haut und es tut extrem weh, es ist also wirklich eine extrem unangenehme Krankheit. Und was fast noch das Schlimmste daran ist, ist, dass Lepra super ansteckend ist. Freunde von mir waren mal in, glaub, Nepal oder Tibet, da gibt's auch irgendwie noch Lepra und da musste man sich also unheimlich gegen impfen, weil es tatsächlich so ist, dass diese Lepra-Viren, Erreger, was auch immer das genau ist, mehr als eine halbe Stunde noch in der Luft aktiv bleiben und dann immer noch ansteckend sind, so dass du also, wenn du jetzt 20 Minuten nachdem so ein Lepra-Kranker gerade aus dem Zimmer gegangen bist und du kommst dann rein, kannst du dich immer noch anstecken. Ist also wirklich eine ganz extrem unangenehme Sache. Und deswegen ist das im Alten Testament per Gesetz so geregelt worden, dass jemand, der Aussatz hatte, nicht in der normalen Gesellschaft leben durfte. Die mussten sich fernhalten, gab es so eine genaue Meterangabe, wie weit sie von allen anderen nicht leprakranken Leuten entfernt sein mussten. Wenn jemand auf sie zugekommen ist, der keinen Aussatz hatte, dann mussten sie ganz laut unrein, unrein, unrein rufen, um den zu warnen. Und ich meine, es gäbe sogar irgendwie so eine Beschreibung, dass die Glöckchen bei sich hatten, mit denen sie dann gebimmelt haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass da also die absolute Quarantänestation ist und dass man nicht an sie drankommen darf. Und das ist echt, also schrecklich. Ich meine, wenn man über sowas nachdenkt, irgendwie habe ich ja immer so das, ja, es ist nicht ein Problem, es ist eigentlich eine gute Sache. Aber es ist immer, wenn ich Bibel lese, ich muss mir das echt vorstellen, wie das gewesen ist und wie schlimm das sein muss, aussätzig zu sein und so richtig aus der Gesellschaft raus ausgestoßen zu sein. Und das wäre, also wenn du es dir vorstellst, das ist echt unangenehm, ne? Du merkst irgendwie, dass du Aussatz hast, du zeigst dich dem Priester, der das feststellen muss und der sagt tatsächlich, dass es Aussatz ist, du musst sofort mit deine ganze Familie verlassen, du musst deine Arbeitsstelle kündigen, du musst raus aus allen deinen sozialen Verbindungen, du kannst nicht mehr in Gottesdienst gehen, irgendwie, du darfst keinem mehr die Hand geben und bist auf einmal irgendwie ganz alleine in so einer Leprakolonie und das Einzige, was du machen kannst, ist betteln. Und das Gesetz war irgendwie ganz klar, wer einen Leprakranken anrührt, der wird selber unrein. Und dann kommt, nachdem Jahrtausende keine Hoffnung dafür es gegeben hat, kommt auf einmal irgendwie dieser Jesus durchs Land. Und Jesus war ganz anders als alle anderen Leute damals. Er hatte nämlich als einziger zum Beispiel schon mal keine Sorge davor, Leprakranke anzurühren, mit ihnen zusammen zu sein, sondern er hat sich getraut, er hat sie angefasst. Und das Unglaubliche, was geschehen ist, ist, dass vom Alten Testament her gedacht, wurdest du unrein, wenn du einen Leprakranken angefasst hast, aber bei Jesus war es genau umgekehrt. Er hat die Leute angefasst und nicht nur, dass er nicht unrein wurde, ganz im Gegenteil, die Leute wurden auf einmal rein. Das war so eine Revolution, das muss so der Hammer gewesen sein, da kann man sich kaum vorstellen, das muss etwas Unglaubliches gewesen sein, gerade irgendwie für diese ganzen Leute, die aussätzig waren, mit denen keiner was zu tun haben wollte und die jetzt auf einmal wie gerüchtweise hören, da kommt einer, der ist mit 12 Jüngern unterwegs, der hat keine Berührungsängste, der redet mit uns, der ist ganz normal mit uns unterwegs und nicht nur das, und er kann uns anfassen und dann werden wir sogar rein. Und jetzt kommt Jesus also in diese Stadt rein. Und da sind diese 10 Aussätzigen. Und die machen genau das, was das Gesetz sagt. Nämlich sie halten sich auf sichere Entfernung. Sie sehen Messias auf der anderen Straßenseite gehen, gehen keinen Schritt auf ihn zu, bimmeln mit ihren Glöckchen und rufen einfach nur voller Hoffnung wahrscheinlich, Jesus, Jesus, Meister, wie guck, hier sind wir sind aussätzig und nehmen Kontakt auf diese Weise mit ihm. Und dann passiert etwas, was, glaube ich, in den Evangelien einmalig ist. Ja, wahrscheinlich einmalig ist. Nämlich Jesus geht nicht hin, er redet noch nicht mal großartig mit ihnen, sondern er schickt sie einfach weg. Und er sagt ihnen, okay Leute, geht los, zeigt euch dem Priester. Ich vermute, dass die in dem Moment schon wussten, was los ist. Denn zeig dich dem Priester konnte eigentlich nichts anderes heißen, als sie gehen zum Priester und der Priester stellt fest, dass der Aussatz entweder noch da ist oder weg ist, aber dass Jesus es eigentlich damit verbunden haben muss. Geht zum Priester, damit er bestätigt, dass euer Aussatz weg ist. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, was dann passiert. Jesus sagt das und die Aussätzigen gucken an sich runter und sehen noch genauso aus wie vorher. Gucken einander an und die sehen immer noch genau aus wie vorher. Keine Ahnung, was sie gedacht haben. Wahrscheinlich werden sie mit den Schultern gezuckt haben und werden gesagt haben, okay, machen wir. Wir gehen jetzt zum Priester. Und sie gehen los. Stell mir das so vor, Priester gab es nicht in jedem Dorf mit paar tausend Einwohnern. Priester werden irgendwo in der Hauptstadt gewesen sein, in irgendeinem größeren Marktflecken. Die wird es in Dünn nicht gegeben haben. Und die 10 Aussätzigen gehen jetzt also los zum Priester und es sind ungefähr 10, vielleicht 15 Kilometer, die sie zurückzulegen haben, bis sie irgendwann da sind. Und sie laufen und sie laufen. Und spätestens nach so einem Kilometer guckt der Aussätzige Barnabas zum Aussätzigen Levi. Und er sieht Levi und er sieht, dass Levi noch genauso aussieht wie vorher. Irgendwie die ganze Haut ist voller Flecken, irgendwie die Haare sind ihm büschelweise ausgefallen, irgendwie es fehlen mehrere Finger an der rechten Hand. Es ist irgendwie noch genauso wie vorher, der Mann ist eine totale Ruine, irgendwie er bewegt sich langsam und schleppend, er merkt irgendwie scheinbar gar nichts, wie der Atem geht rasselnd und stoßweise, irgendwie man merkt, dass er immer noch Lepra im Endstadium hat. Und sie gehen einfach weiter und ja, der eine Aussätzige irgendwie schüttelt, zuckt mit den Schultern und denkt so, meine Güte, komische Sache. Und sie gehen weiter und sie gehen weiter und immer wieder beobachten sie sich und irgendwo ist diese komische Mischung da, die wahrscheinlich jeder von uns hätte. Auf der einen Seite werden sie so ein bisschen Hoffnung gehabt haben, dass diese Sache gut geht. Und sie werden sich Mut zugesprochen haben gegenseitig und werden sich gegenseitig die Geschichten erzählt haben, die sie gehört haben, was Jesus 100 Kilometer weit weg in irgendeiner anderen Stadt gemacht hat, wie viele Aussätzige da nicht nur gläubig geworden sind, sondern geheilt worden sind. Und sie bauen so gegenseitig ihren Glauben auf. Und auf der anderen Seite ist aber auch die totale Angst davor, enttäuscht zu werden. Und immer irgendwie dieses Gefühl dabei, sich fragen zu müssen, was zum Geier machen wir hier eigentlich? Und wahrscheinlich so mit jedem Kilometer, den sie zurückgelegt haben, wird irgendwo diese nagende Frage innerlich immer größer geworden sein. Was wird sein, wenn wir gleich beim Priester ankommen und wir klopfen bei dem an die Tür? Und die Tür geht auf und er sieht irgendwie auf den ersten Blick, irgendwie, dass da 10 absolut krass leprakranke Leute irgendwie vor ihm stehen und es wird überhaupt nichts passiert sein, wie kein Wunder, nichts Übernatürliches, keine Heilung, irgendwie gar nichts. Was wird dann sein? Und das ist so eine Sache, wenn du dir das vorstellst, dann merkst du, glaube ich, dass es etwas ist, was die allermeisten von uns irgendwo aus ihrem Glaubensleben kennen. Gott sei Dank, keiner von uns weiß, wie es ist, Lepra zu haben. Also bin ich wirklich super froh drüber. Aber ich glaube, jeder von uns kennt so diese Situation, dass du irgendwas von Jesus gehört hast. Gott hat dir eine Zusage gegeben. Es gab eine Prophetie für dein Leben. Irgendetwas, in irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens wusstest du das und das, wie will Gott machen. Und es ist da. Und du gehst weiter und dein Leben ändert sich überhaupt nicht. Und du siehst nicht, dass irgendetwas davon passiert. Du siehst nicht, dass irgendetwas Göttliches geschieht. Und du hast irgendwie die ganze Zeit so dieses Gefühl, das kann klappen oder das kann nicht klappen. Und du hast es die ganze Zeit, dass sich irgendwo so Enttäuschung und Glaube immer wieder die Waage halten. Mal ist das eine stärker, mal ist das andere stärker. Und ich glaube, jeder von uns hat das, irgendwie, dass irgendwelche Dinge in deinem Leben sind oder in meinem Leben, wo du nicht sicher bist, ob das jemals irgendwie klappen wird, ob du jemals erleben wirst, dass das, was Gott dir gesagt hat oder das, was du in der Bibel gelesen hast, ob das wirklich zutreffen wird und ob es echt klappt. Und ich stelle mir vor, was passiert wäre, wenn die Leprakranken irgendwann irgendwie nach 8 Kilometern gesagt hätten, ach komm, das Ding funktioniert nicht. Wir haben geglaubt, wir haben echt was rein investiert, wir sind jetzt schon 8 Kilometer gegangen, es war super anstrengend, mit den kaputten Füßen so weit zu laufen und mittlerweile, ich glaube eigentlich nicht, dass es funktioniert. Und der Nächste sagt dann auch so, ja, puh, wenn ich so drüber nachdenke, nee, wahrscheinlich werden wir uns echt nur lächerlich machen beim Priester. Und der Dritte, auch irgendwie schon total fertig und sagt, nee, ich bin eigentlich auch platt und so, ich würde lieber nicht mehr weitergehen. Und dann machen die Leute vielleicht irgendwie den größten Fehler ihres Lebens, nämlich sie gehen einfach wieder weg. Gehen einfach nach Hause in die Kolonie, wo sie leben, gehen einfach wieder ihrem normalen Alltag nach, betteln wieder normal, holen die Glöckchen wieder raus und bimmeln und rufen unrein und diese ganzen Sachen, die Leprakranke machen. Und sie erleben nicht irgendwie das, was Jesus eigentlich mit ihnen vorhatte und erleben nicht irgendwie, dass diese Heilung kommt. Und ich fände das total tragisch. Ich glaube, das ist normal, dass Christen das erleben und dass es super viele Leute gibt, die irgendwo auf dem Weg mit Jesus gewesen sind und große Hoffnungen gehabt haben und Glauben investiert haben und sich am Anfang vorgestellt haben, wie das ist, irgendwann am Ende angekommen zu sein und dann irgendwann zwischendurch so den Mut verlieren und vielleicht noch so ein paar ungläubige Gesellen an ihrer Seite gehabt haben, die auch gesagt haben, das klappt nie und das wird total peinlich und wir am Ende werden und du wirst dich lächerlich machen und dann gehen sie einfach wieder zurück in ihr normales Leben, machen wie das, was sie immer gemacht haben und setzen nicht mehr alles auf Jesus und vertrauen nicht mehr darauf, dass der, wie der ihnen das Wort gegeben hat, auch dafür sorgen kann, dass es durchkommt und dass es passiert. Finde ich total traurig, sowas. Und deswegen ist das so ein Teil dieser Predigt, ist, wenn du etwas hast, ey, dann halt dran fest, dann gib nicht auf. Dann geh nicht irgendwie nach 8 Kilometern wieder zurück, sondern dann geh die ganzen 10 oder 12 Kilometer, die es halt braucht, wie beim Priester angekommen zu sein. Und warum auch immer das so ist, irgendwie, aber manche Sachen, die erfüllen sich tatsächlich erst auf den letzten Kilometern oder vielleicht sogar, wenn man an die Tür des Priesters klopft und auf einmal, bums, ist die Heilung da und es ist passiert. Und es ist so blöd, wenn man vorher aufgibt. Ich habe irgendwie in meiner Kindheit mal einen Witz gehört. Und ich meine, ich weiß, ich kann keine Witze erzählen, aber ich probiere es trotzdem mal. Und mit 5 Jahren konnte ich da auch echt brüllend drüber lachen und habe den jedem erzählt. Und zwar ist das so, da brechen also zwei aus der Irrenanstalt aus, zwei Verrückte. Und es sind irgendwie 100 Mauern um die Anstalt rum. Und wahrscheinlich kennt ihr den sogar alle aus eurer Kindheit. Also jedenfalls, sie klettern über die ersten 10 Mauern und sind mir noch total motiviert. Und hurra, irgendwie keiner hat es gesehen, dass wir ausgebrochen sind. Und die nächsten 20 Mauern, da wird es irgendwie schon anstrengender. Und sie müssen schon Verschnaufpausen einlegen. Und es geht aber immer noch. Und es wird aber immer anstrengender. Und dann sind sie über die 99. Mauer weg. Und dann sagt der eine zum anderen, ach komm, das ist viel zu anstrengend. Lass uns wieder zurückgehen. Und sie gehen den ganzen Weg zurück. Und ihr könnt das wenigstens höflichkeitshalber ein bisschen schmunzeln. Sowas liest man im Yps-Heft oder in der Hör zu, die wir damals abonniert hatten. Da waren immer solche tollen Witze drin. Und ich bin so stolz, dass ich mir mal einen gemerkt habe. Aber das ist ja tatsächlich so, ne, dass viele von uns so leben. Wie man nimmt Hürde um Hürde und Hürde und irgendwann denkt man, ich kann nicht mehr weiter, ich pack's einfach nicht mehr. Und es wäre dann vielleicht so die letzte Hürde, die man nehmen müsste, um da irgendwie anzukommen, wo man immer ankommen wollte. Und die nimmt man nicht mehr und man geht wieder zurück. Und es ist total traurig, es ist echt super, super schade, wenn das passiert. Und deswegen bleibt dran, irgendwie ganz egal, was das ist, bleibt dran. Es gibt nichts Besseres, als in das reinzukommen, was Jesus dir gesagt hat. Gibt nichts Wertvolleres eigentlich, als an dem festzuhalten, was Gott uns sagt. Und es ist dumm, vorher umzukehren. Und dann irgendwann auf dem Weg kommt der spannende Moment. Ich weiß nicht, ob das war, als sie an die Tür geklopft haben. Wahrscheinlich war es irgendwie schon wesentlich stärker, wesentlich früher. Irgendwann merken sie, in meinem Körper verändert sich was. Und sie gehen weiter und mit jedem Schritt wird es irgendwie leichter zu laufen. Und mit jedem Schritt merken sie sich, dass irgendwas passiert. Und da stelle ich mir total spooky vor. Und ich bin sicher, dass Gott es sich nicht hat nehmen lassen, mit seiner Handykamera so bestimmte Stationen der Bibel aufzunehmen. Und ich habe einen riesen Wunschlist irgendwie an Sachen, die ich mir angucken möchte. Und also ich bin ganz sicher, wenn ich im Himmel ankomme und noch ein bisschen Bock habe irgendwie auf so Splatter-Horror-Sachen und sowas, dann werde ich auf jeden Fall sagen, Gott, zeig mir die Geschichte mit den 10 Aussätzigen. Mit den 10 Außerfriesischen. Zeig mir die Geschichte mit den 10 Aussätzigen. Ich will sehen, wie die Finger nachgewachsen sind, wie das Bein wieder rausgekommen ist, wie diese Hautflecken verschwunden sind und wie die dann Stück für Stück geheilt werden. Ich glaube, ich würde sogar nochmal zurückspulen und es mir nochmal angucken. Aber jedenfalls total unheimliche Sache eigentlich. Auf einmal fangen die an, sich wieder herzustellen. Die werden wieder regeneriert und so mit jedem Schritt wieder mehr. Und auf einmal irgendwie merken sie, boah, ich bin total gesund. Und dann geht's los und wie 9 von denen sind so begeistert, und ich kann das voll verstehen, 9 von denen sind so begeistert, dass sie nicht dran denken, zu Jesus zurückzugehen, sondern sie rennen sofort los und wieder zurück zu ihrer Familie. Weißt du, die Leute, die sie vielleicht seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben, weil sie nicht in ihre Nähe durften, die wollen sie wiedersehen, ist doch eigentlich klar. Und sie gehen zurück einfach zu ihren Lieben und natürlich nochmal zum Priester vorher, um sich zu zeigen, um dieses gesellschaftliche Stigma und Todesurteil loszuwerden. Aber sie gehen nicht zurück zu Jesus, sondern sie gehen einfach wie dahin zurück, wo sie eigentlich hergekommen sind und wo sie hingehören. Aber einer von denen geht zurück. Und er freut sich die ganze Zeit. Heißt das ja, glaube ich, da, ne? Er pries Gott mit lauter Stimme. Der hat sich das nicht nehmen lassen. Da war irgendwie keiner von den Typen mit Freude, die von innen kommt und Freude, die mir keiner glaubt, sondern er war irgendwie einer von denen, die es also wirklich richtig, richtig rausgelassen haben, dem man das ansehen konnte. Der hat wahrscheinlich die ganze Zeit gehüpft und getanzt irgendwie auf dem Weg und hat Gott mit lauter Stimme gepriesen. Und jeder, der es wissen wollte oder auch nicht wissen wollte, ihm hat er erzählt, hey, ich habe bis vor 10 Minuten Lepra gehabt und guck mal, was jetzt passiert ist. Und das hat Jesus gemacht. Und er ist total begeistert. Und er kommt zu Jesus und fällt vor ihm auf die Knie und bedankt sich und ist total glücklich darüber. Und Jesus ist einfach nur überrascht. Und er sagt, hey, 10 Leute habe ich geheilt. Völlig überzeugt davon, dass es geklappt hat. 9 sind weggeblieben und der eine, der wiederkommt, der ist noch nicht mal Jude. Der ist noch nicht mal einer von den Leuten, die an Gott geglaubt haben, sondern das ist einer von den Samaritern, die damals keiner leiden konnte, außer den Samaritern selber. Und er ist total überrascht irgendwie darüber, dass die ganzen Leute, die sowieso mit Gott gelebt haben, dass sie es vergessen haben, zurückzukommen, um Jesus für das Wunder zu danken, was er in ihrem Leben getan hat. Ach, und das ist so der Punkt, wo das Ganze irgendwie auf die Dankbarkeitssache kommt. Und was mir eigentlich auch ganz schön wichtig ist. Nämlich, ich glaube, dass es total wichtig ist, Gott dankbar zu sein für das, was er in unserem Leben gemacht hat. Und dass es sich lohnt, immer wieder mal zurückzukommen zu Gott und dankbar zu sein. Egal wie was das gewesen ist, einfach wieder zurückzukommen zu Jesus und sagen, hey, danke, dass du mich damals bewahrt hast. Danke, dass du mich damals gerettet hast. Danke, dass du damals mir, keine Ahnung, meine Sucht weggenommen hast. Danke, dass du meine Kopfschmerzen geheilt hast. Danke, dass doch was auch immer es gewesen ist. Aber einfach wie Danke zu sagen für das, was Gott gemacht hat. Und die Erfahrung ist eigentlich, oder das zeigt auch mir, was mit den 10 Aussätzigen ist, zeigt eigentlich, dass Undankbarkeit dazu führt, dass wir nicht das wertschätzen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, und letzten Endes auch dazu führen wird, dass wir es verlieren wieder. Also nicht mehr, dass die Heilung dann wieder zurückgeht oder so, aber dass wir das Gefühl für das, was Jesus in unserem Leben gemacht hat, irgendwann wieder verlieren. Und es ist so eine Beobachtung, die ich mache, ist, wenn ich mit Leuten rede, die nicht gläubig sind, also die auch wirklich sagen, keine strukturierte Religion, wie keine Buddhisten, keine Atheisten, keine Christen, keine gar nichts. Und wenn du mit denen redest und du kommst irgendwann auf so eine Ebene, wo es wirklich offen ist, und du fragst mal nach, hast du irgendwann mal was erlebt, was du nicht erklären kannst? Hast du irgendwann mal gemerkt, dass Gott dich anspricht? Hast du irgendwann mal gespürt, wie das da draußen noch irgendetwas ist? Dann sagen eigentlich die meisten im ehrlichen Moment so, ja, habe ich. So irgendwann als kleines Kind, da war mal was. Als Teenager, da war mal was. Irgendwie lange zurückliegend, da war mal was. Aber ich habe irgendwie nie was draus gemacht. Und sie sind nie an den Punkt gekommen, wo sie Gott dafür gedankt haben und es ist irgendwann im Alltag untergegangen und sie haben sie wieder verloren, können sich teilweise selber nicht mehr richtig dran erinnern. Und es kommt dann erst, wenn mal jemand mit ihnen redet und der Heilige Geist an ihr Herzenstor anklopft, dann kommen auf einmal wieder die Erinnerungen da dran. Aber eigentlich ist etwas da gewesen, eigentlich ist was passiert. Und ich glaube, dass Dankbarkeit einfach dazu führt, dass wir die Sachen nicht vergessen, die Jesus in unserem Leben gemacht hat. Dass Dankbarkeit uns immer wieder mit dem verbindet, was wir eigentlich erlebt haben. Und dass es deswegen für uns als gläubige Leute eine gefährliche Sache ist, undankbar zu sein oder nicht genug Dankbarkeit zu haben. Weil es letztlich dazu führen wird, dass du irgendwann in Situationen in deinem Leben kommst, wo Krisenzeiten sind und du kannst dich auf einmal an keine einzige Sache mehr erinnern, die du mal mit Gott erlebt hast. Ich meine, kennt auch jeder von uns, oder? Also ihr, ja doch, ihr auch garantiert. Ich habe selber irgendwie so Zeiten gehabt, irgendwie, wo ich echt davon überzeugt war, irgendwie ich habe noch nie was mit Gott erlebt und ich stecke total viel tief im Loch drin und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll und alle anderen Leute, die kriegen immer was von Gott, aber ich habe irgendwie gar nichts gehabt. Und was ich so merke, ist mir, seit ich Dankbarkeit trainiere und das immer wieder irgendwie durchgehe, was Gott in meinem Leben gemacht hat und das aufschreibe und von Zeit zu Zeit mir nochmal lese und mir Jesus für etwas danke, mir was schon 15 Jahre her ist, dass ich merke, dass diese Sachen präsent sind. Und selbst wenn ich irgendwo einen geistlichen Durchhänger habe, dass ich doch ganz sicher bin, ich habe meinen Gott erlebt. Und ich habe so ein Schatzkästchen mit Erinnerungen, die sagen, dass Jesus lebt und dass Jesus in meinem Leben ist und dass ich den Kontakt mit zu ihm nicht verliere. Und deswegen ist es so wichtig, Dankbarkeit zu haben, weil wir es uns nicht leisten können, das zu vergessen oder aus den Augen zu verlieren, was Gott bei uns gemacht hat. Wenn du es aus den Augen verlierst, dann wirst du irgendwann einer von diesen ganzen nörglerischen Leuten. Und da gibt es so viele von, die echt davon überzeugt sind, dass die ganze Welt gegen sie spielt und dass noch nie was Gutes passiert ist und die eine Menge Selbstmitleid in ihrem Leben haben. Und es ist traurig, so zu sein. Aber Dankbarkeit wird mir dazu führen, dass du ein Fundament in deinem Leben hast, auf dem du echt stabil bauen kannst und wo es dir leichter möglich ist, Gott dann auch in ähnlichen oder anderen Bereichen zu erleben. Weil wenn du einmal so eine Geschichte aufgebaut hast, wie von dem, das hat Gott gemacht, das hat Gott gemacht, das hat Gott gemacht, dann wirst du immer dafür offen sein, dass Gott was anderes wieder machen wird und dass Gott wieder in deinem Leben eingreifen wird, egal in welcher Situation. Ich glaube auch, dass es deshalb war, wie das im Alten Testament, wenn du das mal liest, und wie gerade so die Mosebücher und die Geschichtsbücher, die haben überall Denkmäler hingebaut. Also manchmal, wenn ich das so lese, habe ich das Gefühl, dass du da in Israel wahrscheinlich keine 10 Meter gehen kannst, ohne über irgendeinen Gedenkstein zu stolpern. Und das wird wahrscheinlich mittlerweile auch sehr ausgeschlachtet auf Israel-Reisen, wo man Touristen dann wahrscheinlich allen möglichen Scheiß zeigt. Aber ich glaube, sie haben es deshalb gemacht, weil sie es nicht aus den Augen verlieren wollten, weil sie nicht vergessen wollten, was Gott gemacht hat in Israel, weil sie nicht wollten, dass ihre Herzen sich dem gegenüber verschließen und sie irgendwann nicht mehr in der Lage sind, zu glauben, dass Gott noch in ihrem Leben handeln will. Und deswegen einfach überall Gedenksteine hingemacht, damit die Dankbarkeit bleibt. Und vielleicht können wir es gleich im Lobpreis auch so machen. Wir haben ja immer irgendwie auch Möglichkeit, dass wir beten können zwischen den Liedern oder dass du was Eindrücke, Prophetisches, wenn Gott dir was gesagt hat, weitergeben kannst. Aber vielleicht können wir die Zeit auch mal nochmal für Dankbarkeit nutzen und dass du mal überlegst, wie was passiert ist, wie was Gott gemacht hat und wie was es gibt irgendwie in deinem Leben, wofür du richtig, richtig, richtig dankbar bist. Und dann einfach mal kommen und eine Woche verspätet Erntedankfest feiern und mal irgendwie Jesus für das danken, was passiert ist, um es einfach nicht zu vergessen. Und das in der Gemeinde mal bekannt zu machen, dass wir uns auch mitfreuen können über das, was passiert ist. Aber einfach mal, dass wir als Gemeinde es auch üben, dass wir Dankbarkeit einüben. Denn es ist echt komisch, weil du musst nicht einüben, undankbar zu sein. Du musst einüben, dankbar zu sein. Und das schon bei den Kindern so. Wenn du willst, dass deine Kinder Danke sagen, dann musst du es ihnen immer wieder sagen. Dann musst du sie immer wieder dazu anhalten. Und wenn du es nicht machst, ich glaube, kein Kind kommt von selber auf die Idee, sich zu bedanken, wenn du ihm Lutscher gibst oder so. Das ist irgendwie nicht in unserer DNA drin. Aber du musst es üben, dankbar zu sein. Ah, stimmt, wer hat das gesagt? Ja, ein Vater, okay, danke. Das ermutigt mich. Ich dachte schon, hat hier alles nicht gestimmt heute Abend. Und noch ein letztes, damit der Thomas auch gleich was zu beten hat. Ich habe das auf dem Freakstock schon mal gepredigt. Ich weiß nicht, wer es von euch gehört hat. Aber irgendwas in der Freakstock-Vorbereitung ist mir eins irgendwie ganz wichtig geworden. Nämlich, dass es auch sowas gibt, irgendwie in der Mangelung eines besseren Wortes, habe ich es einfach mal soziale Heilung genannt. Dass es sein kann, wie das, das Evangelium, es bewirkt, wie das Leute, die immer am Rand der Gesellschaft gestanden haben, immer irgendwie geächtet waren, Aussätzige waren, dass sie wieder reinkommen. Und das ist ja eigentlich fast das Schlimmste an diesen Aussätzigen, dass sie immer bimmeln mussten, dass sie immer unrein gerufen haben, dass sie nie irgendwie normale Möglichkeiten zu Kontakten hatten. Und kaum tritt Jesus in ihr Leben und sie gehen zum Priester, sind sie rein und können wieder ein ganz normales Leben führen. Und ich habe das irgendwie echt so immer mehr auf dem Herzen, wenn ich so darüber nachdenke und bete, dass wir das mehr erleben, dass wir es gerade als Gemeinde mehr erleben, dass Gott ganze Familien heilt. Und dass Gott irgendwie Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen, auch wieder reinführen, wieder, was nicht, salonfähig machen oder wie auch immer man das irgendwie nennen will. Aber gerade so im Bereich von Familien. Ich glaube, dass wir viele schwarze Schafe in der Gemeinde haben, irgendwie viele Leute, die im Vergleich mit ihren Geschwistern schlecht abgeschnitten haben, die immer Probleme mit ihren Familien gehabt haben. Und ich wünsche mir das total, irgendwie, dass da Heilung reinkommt und dass irgendwas Übernatürliches passiert, mit dass ganze Familien wieder zusammenkommen und gerettet werden. Echt, in der Apostelgeschichte steht das so oft, dass er und sein Haus wurden gerettet. Einer von denen ist Christ geworden und die anderen waren so begeistert von dem Zeugnis, dass sie gleich mitgezogen haben und gesagt haben, ja, wenn der Christ geworden ist, dann will ich das auch. Und ich meine, wie Hammer wäre das, wenn all die ganzen schwarzen Schafe in der Gemeinde oder die wir in der um die Gemeinde rum in Remscheid und Dünn sogar treffen, also wenn die so eine radikale Umwandlung vom Herrn erleben würden, dann das so Gott so reinscheppern würde, dass gleich die ganzen Familien mitziehen würden, dass sie einfach erkennen würden daran, dass sich etwas so gedreht hat wie bei dieser Person, dass sich einfach wieder was verändert, dass diese ganze Familienstruktur verändert wird. Und ich würde auch irgendwie sowieso gerne, auch glaube ich jetzt irgendwie nochmal, bevor wir in die Anbetung gehen, mal mit euch beten für irgendwie, dass das passiert. Also dass gesellschaftliche Hürden überwunden werden, dass dieses ganze Außenseitertum irgendwie, dass es weggenommen wird und dass Jesus da einfach Heilung reinbringt. Familien, alles irgendwie, was größer ist. Vielleicht auch bei Leuten, die Außenseiter in der Schule sind, die irgendwie immer nur gehänselt werden in ihren Klassen wegen was weiß ich was. Ey, dass da irgendwie Kraft Gottes reinkommt und dass sie angenommen sind. Und dass einfach diese Dimension wie von Heilung auch passiert. Ich glaube, das ist etwas, was wir gerade als wir als Gemeinde wirklich brauchen. Okay, verstanden, worum es geht? Halleluja. Okay, ihr könnt alle beten, jeder darf beten. Macht es am besten nicht leise. Nicht nur Gott soll es hören, auch der Teufel. Also ruhig ein bisschen laut beten.